neues Jahr, liebe Leute. Wir sind wieder bei Stilles Wasser und wir kommen ein bisschen verspätet. Wir steigen jetzt erst im Februar anstatt im Januar. Aber ist ja trotzdem ein schöner Anlass, nämlich Black History Month, Leute. Thomas Gottschalk.
Yes, sir.
Was für ein Übergang, ne? Leute, was war da los? Was war da los? Die haben uns Futter ohne Ende gegeben, oder? Die haben uns so viel Futter gegeben,
ja,
dass wir jetzt 5 Tage durchunterhalten. Gut, dass wir bis Februar gewartet haben.
Die letzte Instanz.
Gut, dass wir bis Februar gewartet haben, weil ich glaube, uns allen dreien geht es da ein bisschen ähnlich. Thomas Gottschalk hat das Blackfacing highly promoted.
um andere Lebensrealitäten kennenzulernen, ja. Genau, also genau. Leute, hier der allgemeine Tipp, wenn ihr mal wissen wollt, wie Schwarze sich fühlen, möchtet ihr einfach schwarz an. Bruder, aber stopp. Ja, bevor wir uns diskutieren kommen, vielleicht sollten wir für alle diejenigen, die tatsächlich immer noch in ihrer Bubble sind und diese Sendung nie gesehen haben, kurz erklären, was überhaupt passiert ist.
Ja.
Seid ihr mal, Philipp.
So, im Zusammenschnitt. Okay, ich mache die TV-Kommentatorstimme. Also, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen in unserem Podcast. Unser heutiges Thema ist die Fernsehsendung Die Letzte Tanz, die am, da weiß ich gerade nicht, bei WDR lief. hier ging darum, dass sich fünf Menschen, die völligerweise weiß waren, über das Thema Rassismus und darüber unterhalten haben, welche Wörter denn noch im Sprachgebrauch zu verwenden wären, was okay ist und was nicht. Einstieg war das sogenannte Z-Wort-Schnitzel oder die Z-Wort-Soße, die hier mannigfach reproduziert wurde als rassistischer Ausdruck, ohne irgendein Blatt vor den Mund zu nehmen. Später ging es dann auch über das N-Wort und über eventuelle Texte aus ehemaligen Werken, wie zum Beispiel aus Kinderbüchern und ähnliches, Pippi Langstrumpf und so weiter und so fort. Und was denn überhaupt noch okay wäre zu sagen und was nicht. Wohlgemerkt war in diesem Plenum nicht eine Person vertreten, die tatsächlich irgendeine gebildete Meinung über dieses Thema hätte haben können. Und viele Rassismen wurden reproduziert, viele Dinge wurden gesagt, die jetzt im Nachhinein bedauert werden. Aber wir wollen heute nochmal genau unter die Lupe nehmen, was da eigentlich passiert ist.
Yay!
Gut zusammengefasst.
Sehr gut.
Cool. Darf ich eine richtig, richtig alberne Frage vorab stellen, einfach weil es ja auch eine eigentlich ziemlich alberne Geschichte war. Habt ihr einen Favoriten unter den Hohlbratzen, die da gesprochen haben?
Ja, habe ich.
Also bei mir schwankt das immer von Tag zu Tag. So. Also Janine Kunze hat auf jeden Fall die ersten 2 Tage bei mir, aber Tommy hat sie dann, ich finde, wir nennen ihn auch ganz lapidar Tommy, weil er hat sich dieses Tommy sehr verdient, dieses Verniedlichte. Hat sie teilweise auch überholt.
Ich habe es nicht komplett geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, das werde ich auch nie machen. Ich habe nur diese paar Ausschnitte gesehen. Favorite, einfach weil es so ein typisches Ding ist, was einfach in der weißen Mehrheitsgesellschaft einfach immer am Start ist, sind White Women and Their Tears. Es ist unfassbar. Von daher ist Janine Kunze für mich Number One. Es ist einfach krass, wie sie sich da hinstellt und Dinge sagt. Und sagt,
wie schlimm es ihr geht.
Ja. Wie schlimm es ihr geht als weiße blonde Frau mit etwas größeren Brüsten. Also es ist, also ich finde es so krass, weil ich finde immer, also klar kann man Feminismus und Rassismus jetzt nicht irgendwie auf eine Stufe stellen, aber ich finde es immer am heftigsten, wenn Menschen, die auch irgendwelche Ismen erfahren,
von Diskriminierung betroffen sind, ja.
Dass gerade die am, also es ist oft so, dass gerade die am wenigsten Verständnis haben oder wenig Verständnis haben und man gerade von denen erwartet, dass sie ein bisschen mehr Verständnis dafür hatten. Aber weiße Mehrheitsgesellschaft, also nicht ganz so eine große Überraschung, muss ich ehrlich sagen. Also mich hat das sowieso nicht so sehr überrascht. Ich habe gestern auch mit einem Freund darüber geredet. Ja. Und er meinte so, echt wirklich überhaupt nicht. Und dann meinte ich so, naja, wenn Black Lives Matter nicht gewesen wäre, also dieser Trend, sage ich jetzt mal, dann hat es mich noch weniger überrascht. Danach hatte man halt natürlich irgendwie ein bisschen das Gefühl, okay, die Leute sind eigentlich so, sie versuchen es zumindest so ein bisschen, sie tun so als ob und würden es nicht in der Öffentlichkeit einfach so raushauen. Aber das hat mir einfach nochmal gezeigt, wir sind noch lange nicht da. Noch lange nicht.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, das sage ich ja auch so oft, ich bin halt da auch nicht so optimistisch, dass ich das in den nächsten, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren groß ändert.
Ja, geht mir
so, nicht. Von daher. Also, yeah. Ja, ich fand auch voll krass, dass das eben, dass in einer, ja, ein öffentlicher Fernsehsender, der ja auch Leute hat, die sich diesen, bevor sie ausgestrahlt wird, nochmal anbauen, dass dann nicht eine Person bei war, die die Eier gehabt hatte, zu sagen, oh, nee, das können wir so nicht machen. Oder auch nur diese Reflexion da gewesen wäre, was da eigentlich los war. Also ich habe mir tatsächlich die ganze Show angeschaut, weil natürlich ich als weiße Person, glaube ich, auch weniger diese Stiche dann spüre, mir sowas anzuschauen. Deswegen kann ich voll gut nachvollziehen, dass du dir das nicht angeschaut hast. Ich habe es mir tatsächlich ganz angeschaut und ich glaube, mir sind Haare ausgefallen in der Zeit, weil es war wirklich, uff, also ich saß da, ich konnte mitunter nicht mal mehr auf den Bildschirm gucken, weil ich auch ein Ekelgefühl bekommen habe. Und das Ekligste ist eigentlich, und ich weiß nicht, das können, glaube ich, auch nur die Leute gesehen haben, die das ganze Ding geschaut haben. Am Anfang mochte ich den Moderator noch ein wenig. Der war eigentlich mein, so, wo ich dachte, ach, das ist der neutrale Stein und so weiter und so fort, weil er hat auch immer mal wieder so reingerufen. Ja, aber die werden ja tatsächlich auch diskriminiert und wollte so ein bisschen relativieren, dass es ja schon irgendwie auch einen Grund gibt, warum man jetzt über sowas redet. Ist dann aber nachher auch komplett Fähnchen im Wind gewesen. Und das Geile war, dass am Ende dieser fucking Folge stimmt das Publikum ab. Was ja auch nochmal richtig clever ist, so, weil die nennen sich ja auch Meinungs über der Nation.
Mitarbeiter, sorry fürs Eingreifen, nur damit
es bekannt ist. Ja, genau, richtig, aber das ist es eben.
War kein Publikum da, das heißt, nur Leute, die in dieser Redaktion oder einfach im Sender arbeiten, stellten das Publikum da.
Sind halt da.
10 Leute, die da waren und so.
Genau.
Das ist dann nochmal, also weniger repräsentativ hättest du dich nicht geben können.
Aber auch nochmal erschreckender, dass alle in diesem Sender, sprich weiter, Philipp.
Das Kranke war ja daran, dass normalerweise, also so kennen wir das ja aus Entscheidungsgebung und Ähnlichem, sollte die, entweder muss man sagen, es ist eine Mehrheitsentscheidung oder das muss einstimmig sein. Und ich finde, bei sowas sollte man über Einstimmigkeit immer nachdenken, weil man will ja eigentlich jede Stimme hören. Aber gut, WDR nicht, weil das Geilste war, am Ende wurde gefragt, ja, wer stimmt denn jetzt damit überein, dass wir weiter im Z-Wort und zu unserem Schnitzel stellen dürfen und so weiter und so fort. Alle haben zugestimmt, außer eine Person. Und das Geilste war, wie er gesagt hat, alle stimmen zu, außer eine. Und dann direkt weg, gar nicht drüber nachgedacht, dass diese Person ja vielleicht irgendwas verstanden haben könnte, was die nicht gesehen haben, sondern direkt weg. Das Kranke ist, dass die Einleitung schon sagt, ja, letzte Instanz, der Nationale oder der Meinungsfinder für die Nation, wo ich mir auch denke, boah, das ist ein bisschen hochgegriffen, oder?
Ja, anmaßender geht's
nicht. Vor allem, weil jetzt jeder Yippie, der keine Ahnung davon hat, sich wieder bestätigt fühlt in seinem Denken von wegen, ja, ich kann jetzt eigentlich auch wieder das N-Wort auspacken, weil meine Mutter hat ja auch große Brüste und wird komisch angeschaut.
Ja, und Jürgen von Big Brother hat gesagt, seine ausländischen Freunde aus Köln, die finden das alles voll albern, dass wir überhaupt darüber sprechen. Ja.
Ja, genau. Und manche Leute haben ja auch nichts Besseres zu tun, sich über sowas aufzuregen.
Das Problem ist, finde ich, vielmehr, dass es ja schon so ist, dass die Mehrheitsgesellschaft so denkt. Und ich finde, das vergisst man so schnell, wenn man, darüber reden wir auch ganz oft, dass man in so einer Bubble ist, das vergisst man so schnell. Ich habe mir teilweise Kommentare darunter gelesen, unter den Entschuldigungen und weiß ich nicht was. Und dann kamen so Leute wie, ja, das, was ihr da in der Show gesagt habt, war glasklar und genau richtig. Und ja, anders hätte ich es nicht besser erklären können. Und ich fühle, weißt du, also es ist schon so, dass die meisten Menschen diesen Leuten, die da in der Show saßen, zustimmen. Deshalb ist es so viel wichtiger, dass nicht solche Stimmen mehr Gehör erlangen. So, es ist.
Sorry fürs Einbrechen. Philipp?
Ja.
Achso. Sorry. Du warst kurz weg.
Sorry.
Jetzt habe ich mies den Faden verloren gerade. Scheiße, jetzt habe ich dich unterbrochen, habe auch noch mies den Faden verloren, weil ich gerade raus war. Kurz. Genau.
Naja, ich meine, ja.
Was hast du jetzt gesagt? Sorry, nochmal.
Ich meinte, dass es schlimm ist, dass die Mehrheitsgesellschaft denkt so und dass es deshalb umso schlimmer ist. Genau, sprich weiter.
Umso schlimmer ist, dass die dann da sprechen. Und ja. Nein, und für mich eigentlich das Schlimmste, dass du halt kein Gegenpol da hast. Also, dass du niemanden da hast, was ja auch eigentlich bemängelt wurde von allen Seiten. Dass du niemanden da hast, der aus eigener Erfahrung sprechen kann. Oder wenigstens, auch wenn es auch viel zu wenig wäre, irgendwie dann, wenn es schon niemand ist, der repräsentativ steht für Minderheiten, dann jemand ist, der den Horizont hat oder den Intellekt, wisst ihr, gegenzusprechen. Das, was wir eigentlich sonst kennen aus diesen halbgaren Talkshows, wisst ihr? Dass bei Markus Lanz dann halt irgendein Forscher sitzt, der ein Gesellschaftskritiker, der dann auch keinen Migrationshintergrund hat und dann sozusagen für uns hier sprechen soll, was auch schon nervt. Aber die haben ja nicht mal mehr das gemacht. Also du hast mehr abstumpfen konntest du ja nicht. Du wolltest wirklich den absoluten Kneipentalk repräsentieren. Du wolltest wirklich nur,
dass
die hohen Nation da sitzen und ihre Schandmäuler leer. Ach, keine Ahnung. Wisst ihr, so eine Janine Kunze sagt dann 2 bis 3 Leute, die nichts Besseres zu tun haben, nachdem Steffen Halaschka oder wie der Moderator heißt, erzählt, dass was bist du für ein anmaßender...
Die Reaktion war krank, ey. Ja. Oh, die Reaktion war wirklich krank, vor allem alle haben so reagiert mit so einem gleich wie als wenn dir jemand in der Schule sagt...
Oh, Mann, ey.
Ah, ja, jetzt kommt er wieder mit irgendwelchen Fakten. Ja, genau, und das fand ich auch, ich fand das widerlich, diese Reaktion zu sehen, wie als wäre jetzt so der Lehrer gewesen und das sind so die Kinder, die aber nicht hören wollen, wie es eigentlich ist und eigentlich ja nur ihre Meinung haben wollen. Ah, das fand ich auch cringe, creepy as fuck tatsächlich. Was mir gerade noch eingefallen ist und wo ich auch denke, dass es wichtig ist, sich das anzuschauen, ist eben auch der Fakt, dass wieder, du hast eben von Repräsentation schon gesprochen, dass wieder komplett verfehlt wurde, das Thema wirklich zu beleuchten. Und es war halt wirklich einfach nur, wie du schon gesagt hast, ein Smalltalk quasi drüber. Da war nichts Wissenschaftliches. Niemand von den Leuten, die da waren, hatten auch nur in entferntester Weise eine Qualifikation über dieses Ding zu entscheiden. Und dann, da frage ich mich dann, wo sind wir denn jetzt gelandet, dass Leute, die gar nicht gebildet sind, sorry, sage jetzt einfach mal so, ich hoffe, da fühlt sich jeder von angegriffen, also von den Leuten, die einfach gar nicht gebildet sind, wie kommt es, dass die jetzt Entscheidungen treffen? Ich meine, dass es in Amerika, dass es einen Trump gibt oder gab, klar, gut, war ein gutes Beispiel dafür, aber dass wir das jetzt hier auf einer privaten Ebene und dann sogar auf einer öffentlichen Ebene so weiterführen müssen, finde ich krass. Der Fakt, dass die sich, also dieses Anmaßende, da ist ja schon mal was, klar, da waren wir haben eben schon festgestellt, okay, es ist anmaßend, überhaupt von weißen Personen davon auszugehen, dass die über etwas entscheiden dürfen oder für eine Gruppe oder eine Personengruppe sprechen können. Aber wie du schon richtig sagst, da war ja nicht mal jemand, der wirklich auch gut für die weiße Gruppe hätte sprechen können. Also für die Weißen, die da draußen sind und eigentlich die Welt verbessern wollen. Oder zumindest nicht schlechter machen wollen. Oder auch nur in entferntester Weisung irgendwas über Geschichte wissen. So, das war, ich frage mich, wer die Leute ausgesucht hat. So, und das wäre so eine Frage. WDR, sag doch mal, was sind deine Auswahlkriterien, um Leute einzuladen? Lad doch uns mal lieber ein, das wäre doch viel geiler. So.
Ja, ach, naja. Ich war am Tag danach oder so in so einem Clubhouse-Talk, wo relativ viele Journalistinnen auch waren und ich glaube, da war noch ein Redakteur von irgendeinem anderen Öffentlich-Rechtlichen, war auch dabei bei dem Talk. Und da hat diese, wie die Moderatorin Hadnet Tisfai, hat erzählt, dass es bei solchen Shows halt auch oft so ist, dass sie so einen Pool an Gästen haben und aus diesem Pool rauswählen. Und dieser Pool war sehr wahrscheinlich einfach super white so. Und dass es nicht so ist, dass sie sich jetzt neue Leute suchen. Also das ist jetzt nicht, um das Recht zu fertigen, überhaupt nicht. Aber so ist es einfach dazu gekommen, dass diese Leute darüber sprechen. So. Was ja umso erschreckender ist. Und da hatten wir auch drüber geredet, dass es eigentlich wichtig ist, dass so eine Show eigentlich abgesetzt werden muss. Also es kann nicht sein, dass der WDR so eine Show macht und nicht darüber nachdenkt, was für Folgen das haben kann. Und dass einfach einfach allein der Moderator schon, dass er diese, ist natürlich nicht seine Verantwortung zu 100%, aber
doch.
Das, naja.
Weiß ich nicht, echt?
Naja, der WDR hat, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Verantwortung. Klar, ja, es ist auch seine Verantwortung, dass er in dem Moment nichts gemacht hat, aber er ist einfach genauso blöd wie die anderen. So, das ist so.
Ja. Du lenkst vielleicht das Gespräch, aber also.
Ja, also wenn du genauso wenig der Meinung bist, wie
Teilnehmer?
Experten. Wenn du nicht die gleiche Meinung hast wie die Experten, dann ist es, glaube ich, dann passiert halt sowas, wie es in der Show passiert. Dann bist du halt genau aber mit
Tommy
deinen...
Tommy ist doch Experte.
Stimmt.
Tommy hat Lebensrealitäten von zwei Seiten gesammelt. Oh. Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht.
Also man,
ja, genau. Ich finde halt, man kann halt so viel darüber reden, was da alles schief lief und so, aber... Ja. Also klar, die sind das Problem. Aber das eigentliche Problem ist halt auch einfach die Gesellschaft, in der wir leben. So. Sowas würde nicht durchgehen, wenn wir nicht hier so leben, wie wir leben. Und wenn nicht weiße Menschen einfach als die Norm gesehen werden und ihre Macht zu 100% immer ausnutzen.
Ja, das also, Schlimme ist, glaube ich, auch, dass das, wie du eigentlich schon gerade sagst, Joy, oder vorhin sagtest, schockiert war man nicht. Also wenn man schockiert war, dann eher, dass die das wirklich gebracht haben. Also ich war wirklich am ehesten schockiert erstmal aufgrund der Tatsache, dass, was wir auch eben kurz angeschnitten haben, dass das gesendet wurde. So, das geht über so viele Schreibtische. Das Ding wird ja überschaut. Da sitzt ja
war das live?
Nein. Das ist übrigens das Geilste. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Die Sendung wurde aufgezeichnet Anfang Dezember, lass mich nicht lügen. Und die wurde jetzt, als der Shitstorm bekannt
rauskam,
zum zweiten Mal ausgestrahlt. Die wurde vor einigen Wochen schon mal ausgestrahlt. Das hat noch keiner von uns mitbekommen. So, und jetzt haben sie dann, also insofern, mehr Chancen hätte man nicht haben können, um das Ganze so ein Stück weit zu revidieren. Hat man nicht. Ja. Hat man nicht versucht. Insofern hat man alles dankend in Kauf genommen, was ich, wenn ihr gerade offen dafür seid, mir eine zweite Frage praktisch eröffnet. Die so ein bisschen Bezug nehmt auf dieses Phänomen ist von, hey, da sitzen noch ganz viele Menschen, die schauen sich das Ganze nochmal an und die legen kein Veto ein. Also wie kommt sowas überhaupt an die Öffentlichkeit? So. Und ich habe mich teilweise, auch wenn das der Vergleich vielleicht erstmal hinkt, ein bisschen erinnert gefühlt an die H&M-Kampagne damals mit dem kleinen schwarzen Jungen, der dieses T-Shirt anhatte mit irgendwas mit Monkey in the Jungle, irgendwas bla.
I'm the coolest monkey in town oder in Jungle oder irgendwie sowas. Ja.
Sogar da war es Jungle. Wie auch immer, war natürlich, gab einen riesen Aufschrei, berechtigterweise. Das, was mich damals schon so beschäftigt hat, ist das Gleiche, was mich jetzt beschäftigt. Ich dachte, okay, so ein H&M ist so ein großer Konzern. Die wissen, wie es nachhallen wird. Die wussten, was danach passiert. Also die wussten, was sie tun. So. Und das meine ich jetzt nicht auf so einer verschwörungstheoretischen Ebene, sondern auf einer ganz logischen. Die wussten, was sie tun. Die haben ihre Leute. So, die wussten, es wird Aufschrei geben, es wird danach diskutiert, es wird einen Shitstorm geben und es war ihnen das trotzdem wert. Was mich natürlich konsequenterweise fühlen lässt, dass ihnen, sagen wir mal, dass sie bereit sind, den Preis zu zahlen, Leute gegeneinander aufzubringen und einen Aufschrei zu provozieren, sogar einen Image-Schaden zu erleiden, ein Stück weit, zumindest in manchen Bereichen oder in manchen Bereichen der Gesellschaft, nur um kurz Gesprächsthema Nummer 1 zu sein. So. Und das ist so ein richtig teuflischer Ansatz, der mich richtig, richtig zornig macht. Also, weil das ist für mich auf jeden Fall das, was ich daraus ziehe. Und das sehe ich jetzt mit dem WDR relativ ähnlich. Es ist so, mir geht's gar nicht mal um diese Spinner, die da saßen und Scheiße gelabert haben, sondern eben, ihr sitzt da in großen Redaktionsräumen, schaut euch das mehrfach an, wisst ganz genau, hey, hier wird ganz viel gesagt und hier wird ganz problematischer Stuff behandelt. Und wir werden auf jeden Fall die Breitseite bekommen. Aber es ist uns das gerade wert, einfach nur, weil wir dann ein paar Tage lang im Fokus stehen und uns im besten Fall ein paar Didas von der Kneipe danach sagen, ja gut, die sind doch nicht hier so linksgrün versäfft und ich kann die weitergucken. Vielleicht wollt ihr euch denen gar nicht anbieten. Vielleicht wolltet ihr wirklich, wirklich nur die Publicity. Und dieses Gefühl habe ich, und das habe ich oft, wenn es um solche großen Dinger geht, die so einen Shitstorm erzeugen. Und ich bin darüber eigentlich immer wieder schockiert, dass man sagt, ja, okay, ich bin bereit dazu, irgendwie, dass wir hier einen kleinen Image-Schaden erleiden und dass man schlecht über uns redet und dass es einen Shitstorm gibt und vor allen Dingen, dass es hier so einen richtigen, auch wenn es nur ein Tastaturkrieg ist, aber eben so ne, schon ist, dass sich da Meinungen gegeneinander aufbauschen und einfach nur, damit wir kurz im Mittelpunkt stehen. So.
Das, ja, man sagt ja, no press is bad press. Ja, das ist eben, seit, also ich weiß, wie du schon sagst, glaube ich, einfach ein PR-Ding.
Ja, also ich meine, die Leute, die Heads vom WDR sind, die haben ja nicht jetzt irgendwie wahrscheinlich den IQ eines Tommys oder einer Janine. Insofern würde ich mir mal schon anmaßen zu behaupten, dass das ein absoluter bewusster Move war. So. Und das ist das, was mich so richtig ankotzt daran.
Ich bin da immer so zielgespalten. Erstmal, abgesehen davon, wollte ich einmal sagen, dass es dem vor allem wert ist, das zu tun, weil Rassismus nicht ein Thema ist, was Leute in Deutschland über eine lange Zeit beschäftigt einfach. Es ist so eine Sache, oh, ich habe jetzt gehört, dass das rassistisch ist, okay. Gut, kann ich jetzt eh nichts gegen machen, haben jetzt eine Woche Shitstorm gehabt und es ist so einfach für die Mehrheitsgesellschaft, das zu vergessen. Es ist einfach so einfach. Ich glaube, deshalb ist es denen auch einfach wert, das zu tun, weil es so ein Moment, so ein einfach nur so ein Momentum ist und nicht mehr als das. Es ist in dem Moment problematisch und alles, was danach ist, kriegen die Weißen ja eh nicht mit. So. Aber warum ich immer so zielgespalten bin, weil ich denke immer, einerseits weiß ich nicht, was schlimmer ist. Also ist es schlimmer, dass sie wissen, was sie tun und das dann raushauen? Oder ist es schlimmer, dass sie einfach kein Wissen haben, also dass sie so blöd sind und das nicht checken. Weil, weiß nicht, ich sag so oft, ich habe lieber einen Rassisten, einen offenen Rassisten als nicht Nachbarn vielleicht, aber sagen wir mal als Nachbarn, als jemanden, der denkt, er ist so super links, aber macht so viel schlimmere Sachen, kommt mir somit ja viel, viel näher als so ein Rassist, der gar nichts mit mir zu tun haben will, weißt du? Ja. Weiß ich nicht, was ich schlimmer finde. Und ich finde, dass es so geht, so in die gleiche Richtung. Deswegen einerseits,
auf jeden Fall.
Einerseits hoffe ich so ein bisschen, dass sie wirklich einfach nur dumm sind, weil ich denke, gut, da ist wenigstens noch die Hoffnung, dass, wenn sie es wissen, dass sie es dann richtig machen. Andererseits denke ich aber auch, okay, wenn sie es wissen, dann haben sie sich ja schon irgendwie ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und vielleicht kann man sie umstimmen. Ich weiß es nicht. Deswegen weiß ich immer nicht, ob ich da immer so zu 100% zustimme, obwohl ich ganz ehrlich auch sagen muss, wenn man es ganz objektiv betrachtet, ist es wahrscheinlich wirklich einfach so ein Publicity-Stunt. So. Aber jetzt so in meinem Kopf spielen halt diese zwei Sachen immer so rum und ich denke, ich weiß nicht, was ich schlimmer finden würde. Oder weniger schlimm finden würde. Ist beides scheiße, aber...
Auf jeden Fall beides scheiße. Ich finde halt, ich habe mir die Sendung in deren Mediathek angeschaut. Und wenn man sich die Sendung anschauen möchte, kommt so ein kleiner Screen, wo die dann raufschreiben, wir wissen, dass diese Sendung in den letzten Tagen viel Kritik erfahren hat. Weil wir uns unserer Verantwortung bewusst sind, haben wir sie dennoch nicht gelöscht, sondern lassen sie hier auf öffentlich stehen. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, warte mal. Ähnliche Richtung. Ist es jetzt besser, diesen Scheiß vom Netz zu nehmen, damit sich das nicht noch mehr Vollidioten anschauen und denken, sie fühlen sich repräsentiert in so einer ignoranten Meinung? Oder ist es tatsächlich besser, es dastehen zu lassen, damit Leute kritisieren können und der Austausch stattfindet? Deswegen, ich bin in einem ähnlichen Dilemma wie du, dass ich mich nicht klar entscheiden kann, ob die das jetzt gemacht haben, mit dem Bewusstsein, okay, das wird eine richtige Explosion danach geben, aber das ist geil für uns, weil dann schauen sich tausende Leute dieses Video an, das ist unsere Streaming-Plattform, das ist gut für was weiß ich, weil wir sind dann überall vertreten. Oder dass sie halt wirklich einfach in ihrem White Privilege so gefangen sind oder in dieser Ignoranz, Rassismus gegenüber, dass sie vielleicht dachten, oh, das ist ja vielleicht eine gute Idee, wenn wir mal über sowas reden. Ohne eine Ahnung zu haben, dass sie damit eigentlich komplett in die falsche Richtung laufen. Und sich jetzt halt tatsächlich vielleicht in einem Prozess befinden, wo Gedanken hoffentlich jetzt mal offen sind für neuen Input und sich der eine oder andere vielleicht mal ein Buch zur Hand nimmt oder sich fragt, okay, das was haben wir da eigentlich genau falsch gemacht? Ja, das wäre schön.
Jetzt wird es sehr romantisch, ja.
Ja, ich muss bin ja auch der Romantiker in der Runde.
Also, ich muss ganz kurz reingrätschen, was das Thema betrifft. Also, wenn es so wäre, dass es ihnen irgendwie um eine Form des Austausch ging oder einfach nur darum, dass sie ein Thema wirklich behandeln wollen, dann hätten sie da wirklich andere Leute antanzen lassen. Also jetzt mal ganz ehrlich, dass du...
Ich meine im Nachhinein, nicht im Vorhinein. Okay, aber das auf gar keinen Fall.
Fängt der Fehler nach wie vor für mich allerspätestens da an, wo du sagst, ey, wir wollen so ein Thema behandeln, was ja absolut irgendwie wichtig, notwendig und auch relevant ist.
Ja.
Bis dann so anmaßend zu sagen, wir sind hier die letzte Instanz, hier zeigen am Ende einfach die Leute Karten hoch und entscheiden, ob es richtig oder falsch ist und stehen repräsentativ für die deutsche Bevölkerung. Aber vor allen Dingen, dann lädst du die ein, die du eingeladen hast, so ein Jürgen, der Big Brother gewonnen hat und danach jahrelang bei 9 Live dir gesagt hat, hier, der Nächste gewinnt so und so viel, der Nächste, der hier reinkommt. Also so, das ist jetzt der Standard, den wir hier setzen. So. Dann so eine Janine Kunze, weißt du, die sich einfach mal wirklich da gegeben hat, wie man sie erwartet hat. So genau, die denkt halt, ich bin blond und habe große Brüste und sorry, ich muss mal kurz mein Favorite Moment, damit es gerade wieder einfällt. Wie geil war, dass sie gesagt hat, ich habe viele, was darf ich denn noch sagen?
Ja, oh mein Gott.
Afroamerikanische Freunde.
Wie geil
war dieser afroamerikanische Moment? Ich war wirklich so, Leute, das passiert, wenn du den ganzen Tag bei ProSieben Sitcoms in der deutschen Synchro guckst. Du denkst wirklich, alle schwarzen Menschen sind Afroamerikaner.
Das ist
der Horizont. Und glaub mir, sowas weiß doch ein WDR im Voraus, dass die wissen, das sind die Leute, die wir uns einladen. Und dass Thomas Gottschalk jetzt auch nicht die hellste Leuchte ist, sollten wir auch alle wissen. Nur weil er eine Held ist, weil er jahrelang Wetten, das moderiert hat und Haribo promotet hat, so, dass Thomas Gottschalk jetzt echt nicht die, ne?
Tja.
Selbst so, also, wir wissen, wen wir da hingesetzt haben, oder sie wissen, wen sie da hingesetzt haben und das wissen sie ja weit im Voraus, in dem Moment, wo sie festlegen, wen sie eben nehmen. Und da fängt ja das Problem an, also spätestens da, dass ihr sagt, hey, wir wollen so ein Thema besprechen, ist schon so eine Radwanderung und dann sagen, gut, und wen laden wir ein? Gut, wir reden jetzt heute über, über Rassismus und rassistische Ausdrücke. Gut, da fällt mir jetzt erstes ein, Thomas Gottschalk, dieser Jürgen, der mal bei Big Brother war, Janine Kunze, weil die war bei Hausmeister Krause so witzig. Und keine Ahnung, wer saß noch da? Mickey Beisenherz.
Ja, Mickey Krause. Nee, wie hieß der?
Mickey Beisenherz. Mickey Beisenherz, ja.
Ist das ein Comedian oder was?
Der ist eigentlich, glaube ich, Moderator. Ich weiß, dafür ist er auch so ein Talkshow. Bei dem war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Bei dem hatte ich so ein bisschen, also von dem hatte ich schon mehr Rückgrat und Horizont erwartet.
Das Ding ist, die Sendung geht ja aber nicht nur über das Thema, ne? Sondern das war ja da
folgen
ja noch andere Themen.
Das ist
nur eins von 4 Themen, glaube ich, die an dem Tag besprochen haben. Da ging es noch um Fußball und irgendwas anderes. Das habe ich mir da nicht mehr angeschaut.
War es ja eine wöchentliche,
dementsprechend
monatliche Sendung. Insofern weißt du ja trotzdem, du hast ja nicht immer die gleichen Gäste. Und wenn du sagst, in dieser Sendung willst du dieses Thema mit unterbringen und du weißt, das wird das Polarisierendste sein, dann
deswegen haben sie damit auch angefangen. Konstellation
zusammenstellen. Ja. So. Und deswegen unterstelle ich denen schon mehr Böswilligkeit, als es vielleicht jetzt andere tun würden.
Ja, auf jeden Fall haben die sich Leute ausgesucht, die in irgendeiner Weise dann ja nicht unbedingt polarisieren, aber auf jeden Fall entertainen. Weil wenn du dir so einen Big Brother Jürgen einlädst, dann lädst du ihn eben, wie du schon richtig sagst, nicht ein, weil du denkst, ist die hellste Leuchte am Baum, sondern da geht es dann darum, der wird irgendwas sagen, was die Leute entweder witzig finden oder kacke finden. Definitiv. Was ich eben meinte, war auch nicht gemeint von wegen, dass sie im Vorhinein sich gedacht haben, komm, wir machen mal eine kontroverse Folge, damit die Leute danach darüber reden und sich alle wieder vereinen. Das auf keinen Fall. Also so romantisch bin ich dann auch nicht. Mir ging es mehr darum, warum sie die Folge noch öffentlich lassen. Warum noch mehr und mehr Leute sich diese Folge anschauen dürfen. Und was letztendlich für mich eine interessante Frage ist, gehen wir mal davon aus, man leistet sich so ein Fauxpas und so eine Janine oder so ein Jürgen stellen jetzt fest, wow, was ich da gesagt habe, war schon ein bisschen borderline. Und wollen sich jetzt für dieses Verhalten entschuldigen.
Hat sie ja gemacht.
Was ja auch gemacht wurde, allerdings in so einer Art und Weise, ich habe den ganzen Tag drüber nachgedacht und konnte gar nicht schlafen. Und mir ist jetzt einiges bewusst geworden, dass
jetzt
ich da
gesagt,
aufgehen...
Ich habe einen ganzen Tag darüber nachgedacht.
Ja, genau, richtig. Ja,
einen
genau.
ganzen Tag.
Und mir ist bewusst geworden, dass ich da viel Falsches gesagt habe und mir tut's leid, dass ich Leute damit verletze und bla bla bla. Und sie wurde da vorher komplett zerrissen. Also ich glaube, da war nicht eine Stimme drunter, die gesagt hat, oh, danke schön, das tut mir jetzt aber gut, dass du dich entschuldigt hast.
Doch, nur Weiße.
Ja, genau, ja, aber eine von den, wo jetzt die Stimme irgendwie wichtig gewesen wäre. Und wo ich mich dann frage, okay, gehen wir mal davon aus, das war jetzt von ihr auch einfach nur so, da hat ihr Management gesagt, du musst dich jetzt entschuldigen, verdammte Axt. Weil sie war ja auf jeden Fall von ihrer Meinung überzeugt. Kann mir keiner sagen, dass sie irgendwie unter halluzinogenen Drogen stand und ich wusste, was sie da erzählt. Die war auf jeden Fall 100% dahinter und sie hatte ja auch ihre ganzen afroamerikanischen Freunde, mit denen das ja okay ist, was sie so sagt. Und die sich ja noch nie drüber aufgeregt haben, wenn jemand einen M-Kopf bestellt hat oder sonst was. Insofern, sie glaube ich ihr da zum Beispiel auch nicht. Aber gehen wir mal davon aus, irgendjemand hat aus dieser Folge von den Leuten, die da waren, was gelernt. Wie könnte sich so eine Person überhaupt wieder auf einen Pfad der Wiedergutmachung oder der, Redemption, Wiedergutmachung begeben? Also mir fällt zum Beispiel nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, jetzt glaube ich dir das.
Also,
ja. Weil selbst wenn die jetzt so Charity und so einen Scheiß machen, dann denkt man ja, jetzt haben sie ein schlechtes Gewissen. Ja, aber wie kommen die da wieder hin?
Ganz also, kurz noch zu der...
Ja, sorry, sonst dazu.
Zu der Sache, die du davor gesagt hast mit dem, ob man das online lässt oder nicht und weiß nicht. Ja. Auch eine Sache, über die ich mir Gedanken gemacht habe, aber ich glaube, dass es gar nicht schlecht ist, wenn man das runternimmt, aus dem einfachen Grund, weil da so viele Rassismen reproduziert werden,
ja.
Dass man das einfach nicht in Kauf nehmen sollte und dass man das einfach alleine deshalb rausnehmen sollte.
Ja.
Okay, jetzt wieder zu der... Nein, der Frage, die...
Ich wollte gerade nochmal Bezug nehmen auf, wie man eine Stellungnahme, weil ich hatte noch im Kopf, dass irgendwie Mickey Beisenherz auch ein Statement von sich gegeben hat. Und das war wesentlich kürzer als das von Janine Kunze. Und ich würde kurz eure Meinung, darf ich das euch kurz vorlesen, eure Meinung dazu?
Ja,
hören?
Weil es
ganz anders ist. Also er schreibt einfach nur, eine Sendung, in der 4 Kartoffeln sitzen und mittels Karten über Rassismus abstimmen, hat ein Problem. Und auch meine Rolle in der Show war keine gute. Ich habe die Kritik aufmerksam gelesen und finde sie auch berechtigt. Ganz klar mein Fehler, sorry.
Uff.
Und ich war, als ich habe die am gleichen Tag gelesen wie die von Janine Kunze und ich war danach wirklich so auf, welche finde ich gerade schlimmer? Also ihre ist schon noch unangenehmer.
Ihre ist schon noch schlimmer?
Ihre ist unangenehm, weil sie gleich sich wieder als Opfer darstellt. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht und konnte nicht schlafen und ist gleich wieder so dieses und
ich bei finde, ihm ist
also dies,
ich, ja, ich glaub, finde, bei sorry ihm der Anfang gekillt. Ja, der Sorry ist totgekillt. Der Anfang, ich finde, also jetzt nochmal zu dem, wie macht man es richtig? I don't know, wie man es richtig macht. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, ich glaube dir, dann glaube ich dir. Ich glaube, da gibt es keine universelle Antwort. Aber ich glaube, du musst ganz klar dich als Arschloch outen. Fertig. Mehr nicht. Ich brauche keine Entschuldigung. Ich brauche nicht, es tut mir leid. Nein, tut es dir nicht. So. Ich brauche einfach nur ein ich muss sehen, dass du es verstanden, also dass du auf dem Weg bist, es zu verstehen. Und ich muss sehen, dass du keine Scheu davor hast, dich als größten Penner dastehen zu lassen. Also weißt du, Penner ist auch ein schlechtes Wort, sorry. Aber als als Arschloch dastehen zu lassen. Deswegen ist das, glaube ich, wichtiger, dass man... dass man sich selbst ein bisschen, nicht ein bisschen, aber dass man sich selbst roastet einfach. Also ich...
Ja, sich hinterfragt,
Ja, entschuldige dich vielleicht auch nicht. Also ich weiß es nicht. Man braucht eigentlich einen Beweis dafür, dass du es beim nächsten Mal besser machst. Das sage ich auch zu allen meinen Freunden, wenn irgendwas ist oder keine Ahnung was. Entschuldige dich nicht bei mir. Sag mir, dass du es dann beim nächsten Mal anders machst oder weiß ich nicht. Also das ist bei einer Show nochmal anders, aber ich muss es sehen. Es bringt mir nichts, wenn du sorry, Entschuldigung, sonst was sagst. I need to see the change. If I don't see it,
dann ist da eben auch nichts.
Stick your finger in your po. I don't care.
Okay.
I don't care. I don't want to hear
it. Hätte er das sorry weggelassen, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, weil er hat eigentlich nur eingeräumt, dass er was verbockt hat und dass er was schlecht gemacht hat und Teil des Problems ist. Aber das Sorry ist so...
Das kommt so lapidar.
Sorry ist halt so.
Auch dieses, ich habe einen Fehler gemacht, das ist kein Fehler, weißt du? Also ich finde, ein Fehler ist...
Ich muss was
lernen, ja. Ja, ein Fehler ist, I don't know, ich habe...
2 plus 2 ist 5, das ist ein Fehler.
Ja, das ist ein Fehler. Also
du
aber das ist
halt kein Fehler, indem du, den du da eine Dreiviertelstunde lang über ein Thema
sprichst
und der falschen Sache die ganze Zeit zustimmst. Das ist ja kein Fehler mehr. Das ist etwas sehr Bewusstes.
Vor allem ist es einfach eine Einstellung. Es ist eine Spiegelung, Widerspiegelung deiner ja, internen Einstellung, Motivation und Ähnlichem. Und wenn du das nachher als falsch feststellst, dann ist sie ja nicht, dann ist es kein Fehler gewesen, sondern dann bist du einfach falsch orientiert gewesen. Und dann kann man sagen, ich glaube, ich habe einiges zu lernen oder ich bin auf jeden Fall auf dem Holzweg oder das, was ich gesagt habe, führt uns auf jeden Fall nicht zusammen und ich muss was ändern. Ja. Anstatt zu sagen, das war ein Fehler, weil genau dann kommt nämlich dieses, für einen Fehler entschuldigt man sich und korrigiert den, indem man sagt, man weiß, dass man einen Fehler gemacht hat, dann ist das Thema nämlich gegessen. Mhm. Und so ein Sorry dahinter, das klingt für mich schon so wie so ein Sorry, aber ist halt so. Ist dann, ja. Also ist jetzt so gewesen und ist dumm gelaufen. So. Aber es ist ja wesentlich mehr als das. Wie viele Menschen wurden dadurch verletzt? Allein diese, wenn ich an diese Reaktion zurückdenke, dass da ein, der hohe Rat der Sinti und Roma wird zitiert und alles, was dem entgegengebracht wird, ist Ablehnung und Ignoranz und sogar Spott und Häme, wo ich mir dann denke, Bruder, also wie vielen Leuten ihr gerade auf den Schlips getreten seid und schlimmer, da reicht so ein fucking Post auch nicht. Aber ich wüsste halt auch nicht, was sie machen sollen. Daniel, was sollen sie machen? Sag doch mal.
Das ist eine gute Frage. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube auch, die haben da eine miese Arschkarte jetzt. Also weil genau, also eine Entschuldigung kommt ja auch zu, machen wir uns nichts vor, die Entschuldigung kommt jetzt auch einfach ganz Quatsch, zu einem Quatschzeitpunkt. Diese Sendung wurde zum zweiten Mal ausgestrahlt und beim zweiten Mal ist der Shitstorm entstanden, weil dann eben genug Leute davon mitbekommen haben. Und wenn du dich dann erst entschuldigst, bedeutet es ja konsequenterweise eben nicht, dass du einen Fehler gemacht hast, sondern, oh, ich kriege gerade auf die Fresse dafür, ich entschuldige mich mal kurz. So,
damit ich dich nicht mehr auf die Fresse kriege. Ja,
genau. Also das ist ja eigentlich das. Eigentlich willst du nur kurz ein bisschen Ruhe reinbringen. Das ist das, was du machst. Andererseits ist natürlich eben, sie haben die Arschkarte gezogen. Wenn sie sich nämlich gar nicht äußern, kriegen sie weiterhin Shitstorm, weil gesagt wird, warum äußert ihr euch nicht? Das WDR hat ja sich die ersten Tage auch nicht geäußert und hat dafür einen weiteren Shitstorm kassiert, weil es hieß, ey, meldet euch jetzt mal, sagt mal was, wir wollen eine Entschuldigung für euch. Da gehen die Meinungen, glaube ich, auch einfach unter den Betroffenen auch auseinander.
Ja, auseinander, ja.
Also ich kann euch auch nicht sagen, was ich jetzt gern als Reaktion von denen hätte. Bei mir sind sie faktisch unten durch, was für mich jetzt kein Verlust ist, weil ich vorher auch nicht viel von den Leuten gehalten habe. mir ist zwar schon wichtig, dass Tommy jetzt weiß, wie sich schwarze Menschen fühlen.
Ich glaube, es gibt Wege, also klar, ne, es ist natürlich auch von mir eben vielleicht anmaßend zu sagen, ich möchte ein Video sehen, wo er stundenlang darüber redet und geroastet wird. I don't know. Aber ich glaube, es gibt Wege. Ich überlege gerade, was ich machen würde, wenn ich was Falsches sagen würde, zum Beispiel in Bezug auf die LGBTQ-Community oder so. Ich glaube, ich würde mich dem stellen zu 100%. Also ich weiß nicht, wie jetzt mit Corona geht, also ne, aber ich weiß nicht, ich würde, I don't know, sagen wir mal, du gehst live auf IG und lädst jemand ein, der dir einfach mal richtig sagt, was du falsch gemacht hast und dich roastet zu 100% und dass du das annimmst und dass du nicht
Tiers
kullern lässt, sondern dir das anhörst und zeigst, dass du bereit dafür bist, dir das anzuhören, bereit dafür bist, auch was da zu tun, irgendwie was zu investieren an Zeit, an Geld, wenn es sein muss, an weiß ich nicht. Dass du einfach da sitzt und
zuhörst, ne?
Zuhörst.
Ja, das Zuhören, genau. Ja.
Und ohne dich erklären zu müssen, warum das jetzt so war und warum du das damals okay fandst, das zu sagen und jetzt doch nicht mehr, einfach nur zuhören und sagen, ihr habt recht. Fertig. Ja. Ihr habt zu 100% recht. Es gibt nichts, was ich sagen kann, was das Ganze besser machen kann. Das Einzige, was man jetzt machen kann, was ich jetzt machen kann, ist irgendwie zu beweisen, dass ich daraus lernen möchte und daraus lernen werde. Ja. Punkt, aus, Ende. Ich glaube, ich wäre froh über so eine Entschuldigung. und dann muss man halt einfach Zeit verstreichen lassen und schauen, ob da wirklich noch was kommt. So. Aber eine Entschuldigung, ich glaube, das wäre für mich optimal.
Ja, vielleicht so ein Ding wie, also auf der einen Seite, also ich stimme dir zu, ich finde so ein IG-Ding finde ich gut, so ein Live-Gehen finde ich auch gut. Wovor ich jetzt Angst habe, was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass diese Vollpfosten jetzt zu anderen Shows eingeladen werden und immer mehr Publicity bekommen und jetzt darüber dann geredet wird, wie schlecht sie sich fühlen und welches Buch sie denn jetzt lesen, um sich besser darzustellen. Ja. Und das tatsächlich, genauso wie das bei diesem, ich glaube, war das nicht bei welchem Rapper war das noch, der auch irgendwie sich so ein Fauxpas geleistet hat und der dann einfach dann von den ganzen Leuten dann wieder so dafür gehypt wurde, dass er jetzt eben Jamule oder sowas, nicht Jamule?
Ja,
Jamule, der mit, mit denen, hier sind nur Schwarze im Club.
Irgendwie sowas. Er hat irgendwas gedroppt, was auf jeden Fall auch grenzwertig war oder einfach daneben war. Sorry, und dann hat er sich halt...
Ja. Eine kleine Ergänzung zu Jamule, was viele nicht mitbekommen haben, was wieder sehr viel über die deutsche Gesellschaft aussagt. Jamule hat diesen Shitstorm bekommen, der aber auch wirklich sehr exklusiv von einer zumindest Black oder einer Black-unterstützenden Community ausging, was von allen anderen, also sehr vielen anderen Communities nicht unterstützt wurde, also praktisch das gegen ihn gewettert wurde. Und gerade seine ganzen kleinen Fanboys haben dann das erste Mal in seiner Karriere seine damals neu erschienene Single so viel gepumpt und teilweise gekauft, dass der Typ nach diesem Shitstorm das einzige Mal bisher in seiner Karriere Platz 1 wurde in Deutschland. Also das hat seiner Karriere
einen
Boost verliehen. Nur zur Info.
Einfach, genau das meine ich. Genau davor habe ich halt Angst. Wenn du
Kommentare gesehen hast unter seinen Statements, wo irgendwelche kleinen 14-jährigen Pisser geschrieben haben, oh, die sollen mal alle nicht nerven, diese Schwarzen, die wollen immer nur das und das. Und das kam übrigens nicht nur von, in Anführungszeichen, Bio-Deutschen. So, was für mich damals auch krass schockierend war. Und der Junge hat dann einen richtigen Karriereboost durchgemacht. Nur als Info,
by the way. Genau, davor habe ich eben Angst, dass eben die Leute jetzt daraus wieder profitieren können. Entweder, dass sie eben für die Falschaussagen, die sie getroffen haben, irgendwie so viel Feedback bekommen, dass das dennoch irgendwie positiv für sie ist. Und wie George schon richtig gesagt hat, da waren dann einfach auch viele, viele Pappnasen drunter, die genau dann einfach gesagt haben, ja, stimmt, so hätte ich es nicht besser sagen können. Und dass so eine Entschuldigung dann eben oder deren Bekenntnis für einen Fehler eben an sich dann auch nur so ein Lippenbekenntnis ist und dann nichts weiter daraus wird. Und wovor ich noch mehr Angst habe, ist, dass das hört sich jetzt schon fast wieder ein bisschen kritisch an, selbst wenn die jetzt was verstanden haben, sie dann daraus wieder Geld schlagen. Weißt du, ich meine, so wenn jetzt so eine Janine wird jetzt eingeladen zu, was weiß ich, irgendeiner TV-Serie, zum Lanz oder sonst was, und soll jetzt erklären, was denn da schiefgelaufen ist und was sie sich jetzt für sich erkannt hat. Das ist für sie dann wieder eine Möglichkeit, dazustehen und letztendlich Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich könnte es jetzt schon sehen, selbst wenn sie, sagen wir mal, das Buch Exit Racism gelesen hätte in der Zwischenzeit und vielleicht sogar es verstanden hätte, sie würde niemals den Leuten sagen, okay, dann ladet doch bitte die Autorin ein und nicht mich oder uns beide zusammen. Also da wird wieder keine Repräsentation stattfinden, da wird wieder nicht stattfinden, dass letztendlich ein Austausch kommt, sondern geht es wieder nur um ihre weiße Perspektive auf Rassismus oder im Rassismus. Und damit lernen wir einfach nichts über Rassismus. Ja. Weil wir müssen beide Seiten miteinander vergleichen, abgleichen und nebeneinander legen können, um die Unterschiede feststellen zu können, um tatsächlich diesen Rassismus, der zwischen den Zeilen einfach überall ist, den müssen wir Weißen sehen können. Und da hilft es nicht, wenn man dann nur wieder die weiße Perspektive anschaut, sondern dann muss man die Repräsentation hervorheben und dann muss man die Konfrontation in einer zielführenden Weise quasi forcieren. Und dann muss man sagen, gut, wir setzen jetzt die gleichen Idioten, die in der Talkshow waren, mit ein paar wirklichen Experten zum Thema und machen die gleiche fucking Sendung nochmal. Das wäre für mich was, wo ich sagen würde, alles klar, da ist Möglichkeit, um ja für die Leute, die was verbockt haben, sich wieder gut hinzustellen, also was heißt gut hinzustellen, etwas wieder gut zu machen, sofern es denn möglich ist, und gleichzeitig die Möglichkeit für Leute tatsächlich was zu lernen, tatsächlich eine Realität zu erkennen. Also mein Vorschlag an WDR, mach den Shit nochmal und lad genauso viele Experten ein, wie du Vollidioten auf dem Panel hast, und dann ist da mal ein Austausch.
Ja, ich glaube, dass so ein Austausch aber einfach, also ich glaube nicht, dass es sehr viel Sinn macht, Vollidioten und Experten einzuladen, weil es die Konversation nicht sehr viel weiter bringen wird, weil du bei Leuten wie Thomas Gottschalk und Janine Kunze und
Jürgen, ich weiß nicht mal seinen Nachnamen.
Jürgen.
Für mich ist er Jürgen
von Jürgen.
Ja. Milski, glaube ich. Milski.
Ja, Milski, ja.
Dass, dass man bei solchen Leuten einfach bei Null anfangen muss, dass die dir nicht sagen können, dass warum Rassismus zum Beispiel weiße Leute nicht betrifft. Ich bin sehr davon überzeugt, dass die wahrscheinlich auch denken, dass sie auch schon mal Rassismus erlebt haben in ihrem Leben.
Absolut. Mhm. Sie hat ja große Brüste und so.
Eben. Und ich glaube deshalb, dass es nicht viel bringt, die alle an einen Tisch zu bringen. Es bringt nur was, also wenn man wirklich die Show auseinandernehmen möchte oder, weiß ich nicht, über das sprechen möchte, was die Leute da gesagt hat, bringt es nur was, wenn man eine Show macht. Weiß auch nicht, ob ich das so toll finde, dass man überhaupt eine Show macht, aber wenn man eine Show macht, dass nur die Experten und Expertinnen da sind und darüber sprechen und einfach weitergehend auch über Lösungsansätze sprechen können, weil es ist ja oft so, dass man irgendwie über das Problem redet, aber keiner so richtig eine Lösung dafür hat. Klar, geht auch nicht von einem auf den anderen Tag so, aber dass man da einfach weitergehend drüber spricht und nicht auf diesem Stupidity-Level bleibt und da irgendwie um heißen Brei redet, weil ich glaube nicht, dass ein Thomas Gottschalk und die anderen das verstehen, sobald eine Person das einfach sagt. Weil ich meine, er hat es vorgelesen. Er hat vom Zentralrat der Sinti und Roma was gelesen, ja. Was, finde ich, wenn man sich's einmal anhört, einfach nur verständlich ist und was man einfach akzeptieren sollte. Und sie haben trotzdem einen Weg gefunden, das auseinanderzunehmen und ihre Meinung und zu sagen, dass die ja alle nur gelangweilt sind und nichts zu tun haben.
Ja, und das ist ja auch in Sicherheit gewogen, weil alle hier sofort die Arme in die Luft gerissen haben. Die sind, oh, jetzt kommen die wieder. Weißt du, deswegen meine ich ja, das war so Kneipentalk im Fernsehen.
Kneipentalk, ja, sie haben sich alle super wohl gefühlt. Und war so dieses, ja, jetzt kann ich mal richtig sagen, was ich will, was ich will und was ich denke.
Die haben sich hochgepusht.
Auch so witzig, wie Janine Kunze dann, ja, das werde ich, also, ich sag das jetzt mal so lapidar, ne? Also so, ja, ich weiß nicht.
Ich dachte immer, sogar, dieses witzig, hat sich gedrückt, gewählt ausgedrückt.
Ja, versucht zumindest. Es ging ja auch nicht nur um Z-Wort und so, sondern es ging ja tatsächlich auch um so Dinge wie die Umbenennung der M-Straße in Berlin. Und all sowas, auch diese Themen wurden ja mit hochgenommen, beziehungsweise wurden mit besprochen. Und auch da wurde, du hast es vorhin schon mal angesprochen, warum diese Sendung auch nicht weiter ausgestrahlt werden. Da wurden diese ganzen Wörter einfach unverblümt, unzensiert, ja, inflationär rausgeballert. Mhm. Permanent mit einer Selbstverständlichkeit, dass selbst wenn jetzt jemand sagen würde, ja, ich verstehe, das hätte ich nicht sagen sollen, glaube ich den nicht. Weil das ist einfach. Wieder. Genau, und das meinte Joy nämlich vorhin auch schon, da wollte ich vorhin eigentlich schon was zu sagen, dass dieses sich jetzt dazu bekennen und so weiter und so fort eben auch wieder ein öffentliches Statement ist, aber dass zu Hause wahrscheinlich trotzdem genauso weitergeredet wird und mit den Freunden genauso weitergeredet wird und eben kein wirklicher Wandel in diesen Menschen und in dieser, ja, in deren Realität und Verständnis von anderen Menschen stattfindet. Und ich finde es immer wieder frustrierend zu sehen, wie wir, wenn wir drei hier zum Beispiel sitzen, über Themen reden und uns denken, oh ja, wenn wir das verstehen, wäre ja cool, wenn alle anderen das auch langsam verstehen. Und dann wird man wieder aufgeweckt zu, ja, Deutschland 1940 und denkt sich so, ja, alles klar, okay, so richtig weit gekommen sind wir immer noch nicht.
Ja, schade halt, Deutschland 2021 einfach. So,
es ist genau, da liegen halt einfach Jahre dazwischen, wo man sich denkt, okay, warte mal, irgendwie sind wir nicht durch genügend Scheiße gemeinsam schon gelaufen und haben den anderen durch Scheiße gezogen, um festzustellen, dass das so nicht weitergehen kann, weil sonst, also es fühlt sich so an, als wenn man in zwei verschiedenen humanitären Klassen denken muss, die einen, die ignorant durchs Leben laufen und die anderen, die es eigentlich gerne nicht mehr möchten. Und diese Menschen sind permanent miteinander und doch nicht.
Ja. Ich habe letztens einen Post gesehen, das geht jetzt nicht so ganz doll in die Richtung, aber ich weiß nicht, warum ich da gerade dran denken musste, aber da stand, es war irgendwie ein Meme, und da stand, da hat irgendwer gesagt, es ist witzig, wie wir jetzt schon darüber reden, dass diese Pandemie so ein geteiltes Trauma ist und dass wir jetzt schon diesen Schmerz damit verbinden und aber Leute nicht verstehen können, wie schwarze Menschen ein Trauma teilen, was vor weiß oder auch einfach marginalisierte Personen dieses so ein Trauma teilen und nicht verstehen können, dass das über Jahrzehnte in Menschen und weitergetragen wird, also über Generationen. Und das habe ich gelesen und ich war so, that's so true. Es ist voll krass, weil wir gehen da gerade durch und trotzdem können Menschen nicht verstehen, dass andere Menschen da schon jahrzehntelang das Ganze durchmachen. Also es ist, also wie gesagt, nochmal irgendwie in eine andere Richtung gerade, aber es ist mir gerade eingefallen und ich finde, es zeigt halt auch einfach diese White Supremacy einfach. Sobald es
definitiv.
Sobald es andere betrifft, ist es so, wenn ich es nicht verstehe.
Das ist ja witzigerweise genau das Gleiche. Ich habe gestern einen Film geschaut, das ist ein bisschen out of American Psycho heißt der. Kranker Film. Ganz weird. Aber da waren zum Beispiel die Twin Tower noch aktiv. Da waren sie im Bild. Und ich dachte, oh krass, das ist auch schon voll lange her und so weiter. Und dann ist mir bewusst geworden, was das für ein Monument in den Gedanken aller Menschen geworden ist. Und Boko Haram macht sonst was irgendwo und keine Sau schreibt sich ein Datum auf. Massenmorde hier und da, keiner weiß Bescheid davon. Und es ist halt wirklich dieses Problem von, sobald es die Mehrheitsgesellschaft in einer Art und Weise betrifft, dass, und das macht ja die Pandemie genauso, dass Bedrohung für die Mehrheitsgesellschaft entsteht, dann wird drüber gesprochen, dann wird etwas getan, dann werden Milliarden von Euros für Notre Dame gespendet, innerhalb von kürzester Zeit, wo man ganze Kontinente mit Essen hätte versorgen können. Aber nur dann. Und für mich wird immer wieder die Frage, da ich ja Teil dieser Mehrheitsgesellschaft bin, ob ich die möchte oder nicht, kommt immer wieder die Frage, was zur Hölle muss man denn tun, was zur Hölle muss passieren, damit Menschen andere Menschen sehen und verstehen können und wollen. Weil das ist diese Ignoranz ist so vorherrschend. Und ich habe das, wir haben vorhin kurz vor dem Chat oder vor diesem Podcast auch schon drüber gesprochen. Auch ich habe ja ganz klar in meiner Whiteness-Bubble gelebt und war auf jeden Fall zu 100% unbetroffen von Rassismus und habe mir unzählige Dinge geleistet, wo ich heute zurückschaue und denke, ja, Philipp, alles klar. aber ne, Joy hatte das vorhin auch schon gesagt.
Spaß.
Nein, du, steh da ja zu, das ist ja nicht das Ding. Ich bin da mit Tommy auf einer Stufe auf jeden Fall. Nur, dass ich halt nicht...
Keiner ist mit Tommy auf einer Stufe, was machst du?
nur, dass ich halt nicht daran stehen geblieben bin oder zumindest hoffe, dass ich nicht da stehen geblieben bin. Aber ich frage mich halt, in welchem Punkt jetzt, wenn ich das singular auf mich beziehe, weiß ich, wann das passiert ist. Wann habe ich angefangen umzudenken? War, als ich mit anderen Menschen in Kontakt gekommen bin und mehr über andere Realitäten kennengelernt habe. Aber es ist ja nicht so, als wären wir nicht alle vernetzt. Ist ja nicht so, als wenn ich mir alles anschauen könnte. Also was muss geschehen, damit weiße Menschen sich die Realitäten von nicht weißen Menschen genauso anschauen, wie als wäre es ihre eigene? Das ist so.
I think it's not possible, muss ich ganz ehrlich sagen. 100%. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, hat eine sehr gesunde Diskussion darüber, dass das ist eigentlich auch schon richtig grenzwertig, aber darüber, dass Rassismus in der weißen DNA ist. Das ist toll, ja. Aber wenn man, also ich habe das versucht irgendwie zu erklären, das war nicht mein Statement, sie war in einem Clubhouse rum und hat sich darüber aufgeregt, keine Ahnung. Und dann meinte ich, da kann ich auf jeden Fall nicht zu 100% zustimmen. Was ich aber sagen möchte, ist, dass ich glaube, dass genauso wie Shared Trauma, dass es shared supremacy und shared belief of superiority gibt, der einfach, also natürlich wird man da reingeboren, weil man in so einer Gesellschaft lebt, aber ich glaube, dass es auch einfach ein bisschen, also embedded ist in white people somehow. Ich glaube, dass das dass es schon work ist, die man reinlegen muss, damit das weggeht. Also das hört sich heavy an, aber weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, an welchem Punkt ich da gerade daran denken musste, weil dann hätte ich es nochmal ein bisschen Faden verloren. Aber ich glaube, dass es leider so ist und dass wir deshalb auch nicht an dem Punkt angelangen werden, wo Leute das einfach verstehen. So.
Also ich finde, es fängt ja schon bei viel leichter greifenden zu Themen, leichter greifbaren Themen an. Wow, was habe ich gerade für
einen Knaller gehabt?
Ich bin noch besoffen, bis zu früh am Morgen. Nein.
Ja, was ist beim WDR in der Kneipenrunde, ne?
Ja, ich darf mit Jürgen gerade an der Theke. So. Es fängt ja eigentlich schon bei anderen Sachen an, also viel früher. Guck mal, es war jetzt mein Lieblingsthema, aber ich mache es immer wieder gerne auf. Nestle, ne? Nestle, sorry, Leute, Nestle privatisiert Wasser der dritten Welt.
Wasser, ja.
Ab, weißt du, und der Nestle-Chef sagte vor ein paar Jahren, das ist um die Welt gegangen, das Statement, Wasser ist kein Menschenrecht. So, der zwackt Wasser ab in der dritten Welt, wo Leute verdursten, okay?
So. Dritte Welt in Anführungsstrichen.
Und Nestle ist der, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also dort, ja, also wirklich dort an der Quelle, im wahrsten Sinne des Wortes, wo Leute verdursten. Punkt. Also da sterben Leute. Unter anderem auch, weil er seinen Teil dazu beiträgt. So. Oder sie den Teil dazu beiträgt. So. Nestle hat ein krasses Imageproblem. Nestle ist immer noch der größte Lebensmittelhersteller der Welt. So. Weil Leute, und das ist nämlich das Krasse, Leute, die sich für super woke halten, super links halten, super was weiß ich was, revolutionär halten, nicht bereit sind, ja, ich sag's jetzt auch, das ist lapidar gesagt, aber ich weiß, dass es stimmt, weil Leute manchmal einfach nicht bereit sind, auf ihr scheiß KitKat zu verzichten. So. Und Nestle hat zum Beispiel Umsatzeinbußen vor 2 Jahren gehabt von 19%. Das ist verdammt viel. Das ist einfach mal ein Viertel ihres Umsatzes. Das haben sie eingebüßt innerhalb eines Jahres. Also du merkst, Image-Schaden kann was beitragen. Nur, du siehst halt gleichzeitig, verdienen sie sich weiter dumm und dämlich. Und nein, ich will nicht jedem Nestle-Mitarbeiter, der irgendwo, keine Ahnung, Buchhaltung für die macht, sagen, du bist jetzt gerade ein schlechter Mensch, weil du irgendwie die Teufel unterstützt. So. Und das ist ja auch sicherlich nur einer von ganz vielen Teufeln, dann brauchen wir uns auch nichts vormachen. Aber andererseits, ja, weiß nicht.
Such dir doch einen anderen Job.
Ja, also keine Ahnung. Ist jetzt vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen überhergeholt, aber Fakt ist, mir geht es dann vielmehr um die Leute wie uns hier, die nachher beim Rewe oder wo auch immer einkaufen gehen und die dann vielleicht sagen können, ey, weißt du was? Ja, kann sein, dass, keine Ahnung, Kinderschokolade auch übel ist. So, aber da gibt es diese Eindeutigkeit noch nicht ganz so krass. Deswegen, und ja, ich glaube, du hast gerade voll deine Cravings und du willst unbedingt dieses KitKat oder ein Lion oder Nesquik-Kakaopulver. Aber Digga! So. Und ja, hast recht. Deine 90 Cent machen den Kohl nicht fetter. Hast recht, theoretisch nicht. Aber das Problem ist, 200 Millionen andere Menschen denken es halt auch. Und deswegen verdienen sie sich weiter dumm und dämlich, unterstützen, dass Leute auf dieser Welt verhungern, verdursten. Und das Problem ist, wir leben hier in einer gottverdammten Wohlstandsgesellschaft, die sich gar nicht vorstellen kann, wenn nicht mal gerade ProSieben Red Nose Day ist, wo Markus Lanz dann in irgendein, weißt du, verhungertes Gebiet von Mosambik geht und ein kleines Kind auf den Arm nimmt, weißt du, und den macht auf, guck mal, was für ein geiler weißer Mensch ich bin, weißt du, und dann aber wieder wegfährt und eigentlich nichts hinterlassen hat, so. Wenn wir nicht mal kurz für die 2 Stunden Red Nose Day im Jahr sensibilisiert werden, vergessen wir halt ganz schnell, dass aufgrund unseres Lebensstils Leute jeden Tag sterben, so. Das geht natürlich auch über Hunger und Armut hinaus, es geht auch um Krieg, es geht um alles, so. So, und solche Sachen wissen
aber
wir.
Aber wenn wir das nicht mal verstehen könnten, ja.
Ja, genau. Und sowas wissen wir, das wissen wir permanent. Und eigentlich gibt es fast niemanden mehr, der Nestle gegenüber kein krasses, also der da Sache gegenüber nicht wach genug ist, sagen wir mal so. Und selbst da sagt sich jemand, nee, guck mal, okay, höre jetzt auf, Nestle zu kaufen, aber so, ich weiß nicht, so einmal im Jahr gönne ich mir dann schon noch mal irgendwie meine Cine-Minis. Ja, Digga, du checkst es nicht. Du denkst wirklich, es geht gerade um diese 1,50 Euro, ja, weil es im Angebot sind. Du denkst, es geht mir gerade darum. Nein, es geht da um dieses große Ganze, das du nicht verstehst. Du machst gerade nichts anderes, als jemanden, der wirklich schlecht ist, dein Geld in die Hand geben. Du machst nichts anderes. Es ist egal, wie viel du gerade gibst. Du machst das gerade. Selbst da kein Bewusstsein, also wenn da so viel Ignoranz entgegengebracht wird, dann brauchen wir über tiefgehende Themen wie Rassismus, die von dir ganz viel Arbeit verlangen und ganz viel eben Bereitschaft, Bewusstsein zu erlangen, brauchen wir dann gar nicht erreden. Deswegen bin ich ähnlich wie Joy gerade gestrickt. Ich bin da auch relativ hoffnungslos, so schade es ist. Zumindest was die nächsten 200 Jahre oder so betrifft. Weil ich nicht wüsste, was sowas dann so gravierend verändern und beeinflussen könnte, dass selbst nach einem Jahr, hier, guck, wir haben es gerade vor unserer Linse, 2020 hatte man ein bisschen das Gefühl, okay, hier ist zumindest was im Aufwind, ne? Leute gehen auf die Straße. Wir alle drei waren hier in Hamburg bei der Black Lives Matter Demo, bei der großen damals, zu George Floyd. Und man hatte ja schon, also ich war damals wirklich sehr berührt von dem Tag, weil ich dachte, ey, hier sind so viele Menschen, unfassbar, ist wie ein HSV-Stadion voll hier. Krass, so alle nehmen Anteil. Und natürlich wusste ich, es ist ganz viel geheuchelt, ist sicherlich auch dabei, ganz viel Hype und so. Aber darum ging es mir nicht. Erstmal um dieses Bild auf, wow, Leute machen das. So. Und siehst ja, ein halbes Jahr später sitzen wir hier und da haben einfach ein paar Worte die ganze Zeit in den Raum geworfen und nicht aufgehört, als würden sie für jedes Mal, wenn sie es benutzen, 10 Euro in die Hand bekommen, weißt du?
Sind auch die gleichen Leute, die diesen schönen schwarzen Kasten gepostet haben.
Genau, natürlich, Janine, ne? Kunze also, hat eine Blackout Tuesday mitgemacht.
Ja.
Oh mein Gott.
Okay. Da hatte sie auch einen ganzen Tag drüber nachgedacht, bitte.
Ja, ob sie dieses...
Ob sie das wirklich macht. Dieses,
ja.
Shit. Aber Janine Kunze hat ganz viele afroamerikanische Freunde hier in Deutschland.
Meine, die ganz klar, oder farbige, weiß man ja nicht, wie man ja, das jetzt nennen soll. Es ist wirklich doll, Leute. Also es macht, ich bin ja ungern, also ich weiß nicht, ich bin glaube ich so der, wie du hast vorhin schon gesagt, so der Romantiker in der Runde.
Der, ist ja auch wichtig.
Der an seinem eigenen Lebensstil sieht, dass man eben doch irgendwie was verändern kann, auch wenn ich noch nicht 100% da bin, wo ich glaube, jeder eigentlich sein sollte oder wo ich gerne wäre, sage ich mal, was meine Wokeness oder mein Verständnis, mein und so weiter und so fort angeht. Aber ich sehe ja, dass es möglich ist. Und ich sehe es ja auch an Teilen meiner Freunde, mit denen ich drüber rede, die halt auch verstehen und zumindest verstehen wollen und sich dem Thema stellen und auch mehr oder minder bereit sind, einzusehen, wo sie jetzt Fehler machen oder, wir haben es ja nicht Fehler genannt, wo sie quasi auf der falschen Spur sind und vielleicht mal über einen Spurwechsel nachdenken müssen. Aber es ist schon wahr, also wenn ihr das so sagt, dann denke ich, also Hoffnung verlieren mag ich nicht, weil dann brauchen wir uns hier auch nicht mehr treffen und über dieses Thema reden, dann können wir das auch sein lassen. Und ich glaube, das ist das, was uns alle, egal wie ja trostlos die Situation manchmal scheint, irgendwie doch noch vereint, dass wir irgendwie Funken Hoffnung haben, dass vielleicht irgendjemand zuhört und irgendjemand was daraus lernt, auch von unseren 50 Followern oder ich weiß nicht, ob wir mehr oder weniger haben. I don't really know. Aber die Hoffnung darf halt irgendwie für mich nicht draufgehen, weil ansonsten gewinnen die anderen noch viel mehr.
Also ich meinte, das Ding ist, ich glaube, es meinten wir beide nicht mit hoffnungslos.
Lass mal Joy kurz.
Sorry, Joy.
Du meinst, das meinten wir beide gerade nicht mit hoffnungslos. I don't know. Aber ich glaube, dass, was viele, vielleicht auch Leute, die zuhören, verstehen müssen, wenn man über weiße Leute spricht, spreche ich ja nicht über die, also über Individuen. Da spricht man ja über eine Community, über eine Gesellschaft. Ja. So. Das heißt, es gibt weiße Menschen, die das verstehen. Ich habe viele davon in meinem Freundeskreis. Es gibt weiße Leute, die das auch gut in die Welt tragen werden und alles Mögliche. Aber warum ich trotzdem hoffnungslos bin, obwohl ich auch diese Podcast-Sache mache, es geht ja mehr, genau, wie gesagt, es geht ja mehr darum, dass man einzelne Leute erreicht. Und wenn die ein, zwei Leute das verstehen, dann ist es schon mal gut. Aber ich weiß, dass ich grundsätzlich an dem System nichts ändern kann. Und ja, es ist schön, es ist schon traurig irgendwie zu sagen, ja, es gibt keine Hoffnung, aber wenn ich mir mein Leben und meine Lebensrealität und die meiner Enkelkinder und Urenkelkinder angucke, ich sehe nicht wie. Ich sehe es einfach nicht. Weil wir sind in Deutschland ja, wir fühlen uns ja immer so fortschrittlich, wenn man nach Amerika guckt, denken wir ja immer, ach, das haben wir alle schon durch. Aber es ist ja eigentlich genau, also in dem Bereich schon fast andersrum. Wir sind jetzt gerade erst dabei, eine richtige schwarze Community überhaupt in Deutschland zu haben und einfach zu sehen, wie es in Amerika gerade aussieht, zeigt mir, dass es jetzt erstmal schlimmer wird wahrscheinlich. Also,
Civil War kommt noch, sagst du?
I don't know. ich hab auch oft darüber geredet und gesagt, dass it might have to happen, ich glaube nicht, dass sich da super viel ändern wird dann, ne? Weil wie gesagt, Amerika, guckt ja Amerika an, it's still bad. Mhm. Aber was ich damit meine ist, dieses Community aufbauen und dass wir einfach sichtbarer werden und dass zum Beispiel bei einem Butni Produkte für uns sind und alles Mögliche, all that will probably happen. Ich glaube, das wird alles passieren und das ist wahrscheinlich auch schön, Aber das Grundproblem wird einfach immer bestehen. Und das macht mich, also deshalb bin ich hoffnungslos.
Weil also es geht mehr um die kleine Veränderung.
Ja,
die das Problem angenehmer machen quasi.
Ja, weil allein, dass ich hier in Deutschland bin und hier arbeite und nur weil ich jetzt in Bereichen arbeite vielleicht, wo normalerweise nicht so viele schwarze Personen sind, macht das Leben schwarzer Personen insgesamt ja nicht besser. Es macht's aber, also ich mache aber dadurch andere schwarze Personen sichtbarer. Deshalb, es ist für die bestimmten Bereiche gut, aber insgesamt ist es...
Es sind halt wie Multiplikatoren, ne? Je mehr, je öfter und so weiter und so fort. Aber es dauert halt ewig.
Genauso wie das, was jetzt passiert, dass überall in jeder Werbung und überall, wenn du Plakate siehst, dass da immer eine schwarze Person dabei ist, so vom Gefühl her. Es passiert und es ist schön und kleine Kinder schauen sich das an und denken, oh mein Gott, ich kann das auch machen, das ist schön. Aber es wird am System nichts ändern. So. Deshalb, es macht schon Sinn, dass man diese Podcasts und Sachen macht und dass man sowieso darüber spricht, weil es für die nächste Generation wahrscheinlich Kleinigkeiten besser macht. Aber sie werden trotzdem in einem rassistischen System aufwachsen, wo sie immer doppelt so hart arbeiten müssen, um nur die Hälfte zu erreichen, was weiße Menschen erreichen in Deutschland oder in...
Mehr wie so ein Facelift oder Botox.
Ja.
Um von mir aus nochmal kurz zu kommentieren bezüglich dieser Podcast-Geschichte hier. Ich glaube, da geht es nochmal so ein Stück weit um dieses Be the Change-Prinzip auch einfach selbst. Nur weil ich vielleicht jetzt einigermaßen hoffnungslos bin, eben fürs große Ganze, was Joy gerade auch gut beschrieben hat, was den gesamtgesellschaftlichen Kontext betrifft, heißt es nicht, dass ich nicht trotzdem guter Dinge bin, dass man einzelne Leute immer wieder, weißt du, erreichen kann, die dann beispielsweise so eine Entwicklung nehmen, wie du es jetzt gemacht hast, weißt du? Also die dann vielleicht irgendwie 10 Jahren auch zurückblicken und sagen, oh ey, da war ich richtig irgendwie scheiße informiert oder gar nicht informiert oder habe einfach falsch gedacht. Weißt du, dann eben dann zu dem Zeitpunkt dann im Jahr 2030 sagen, aber ey, jetzt weiß ich, dass ich, also jetzt habe ich aus ein paar Sachen einfach gelernt und versuche mit mehr Verständnis irgendwie durch den Tag zu kommen für andere Leute, die nicht ich sind. Und ich glaube, da gibt es natürlich auch eine große, also da gibt es auch große Möglichkeiten für viele Leute. Und da können wir, glaube ich, auch mit diesem Podcast irgendwie einen Teil dazu beitragen, weil ich selbst in meinem engsten Freundeskreis nach den ersten paar Ausgaben gemerkt habe, wie eben Leute das Gespräch zu mir suchen, die nicht schwarz sind und irgendwie sagen, ey, sorry, ich habe noch nie so und so darüber nachgedacht. Also sie wurden sensibilisiert, ohne dass ich sie direkt angesprochen habe. Und weißt du, also insofern kann das natürlich einen Impact haben. Und dass es dann vielleicht an der gesamtgesellschaftlichen Struktur nicht viel ändert, das ist für mich klar. So, aber in einem kleineren Ausmaß kann man definitiv auch durch solche Formate irgendwie Veränderungen bewirken. So.
Okay. Arbeiten wir im Mikrokosmos so lange, bis der Makrokosmos nachzieht.
Genau, aber das finde ich sowieso eine gute Einstellung fürs Leben, die möglichst jeder haben sollte, irgendwie dieses Be the Change-Prinzip. Also weißt du, eben mit dem Nestle-Beispiel, so ich würde ja jetzt nicht gegen Leute schimpfen, die nicht auf ihr KitKat verzichten können, wenn ich es nicht auch mal irgendwann gemacht hätte und gesagt hätte, ey, so list, wie was, ey, ja, KitKat Chunky Peanut Butter ist der geilste Riegel auf der Welt für mich gewesen, so. Aber geht jetzt nicht mehr, Leute. Geht jetzt nicht mehr. So, ist jetzt finito, mache ich nicht. So. Und das klingt immer so albern und so, aber es ist ja eigentlich genau dieses Prinzip, dass man auf verschiedene Bereiche irgendwie adaptieren kann.
Ja, ist also, ja genau wie Veganer und Vegetarier, die es eben aus der Überzeugung machen. So, genau. Ist genau das Gleiche. Wir wissen alle, wir brauchen kein Fleisch. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall keine Massentierhaltung, um in dieser Welt zu überleben. Ja. Aber trotzdem machen es vielleicht 10% Handeln daraus, wenn überhaupt. Ja, dann lasst uns weiter handeln, Leute, auf jeden Fall. Und hoffentlich folgen uns ein paar Menschen und hoffentlich malen sich weniger Menschen jetzt schwarz an und denken, sie sind schwarz. Und hoffentlich kriegt Tommy einen Award für sein Black History Month.
Ja. Ich hoffe, er darf nochmal an irgendeiner Show sprechen, die vielleicht dieses Black History-Thema nochmal, weil dann kann er mal
ein bisschen Erfahrung.
Das war auf jeden Fall bestimmt ein krasser Abend bei ihm damals. Ich würde gerne ein bisschen was von den Geschichten, die er da erlebt hat, hören.
Ich wette, er hat kein Taxi nach Hause bekommen. Ja, ich glaube, das war sein Problem. Ach, Leute. Also, Wir haben wieder eine, ich weiß nicht, ein bisschen mehr als eine Stunde gemeinsam verbracht und gesprochen. Es war wieder schön. Ich bin froh, euch wieder auch im neuen Jahr dabei gehabt zu haben oder gemeinsam mit euch hier zu sitzen und zu quatschen. Ich hoffe mir, dass wir dass wir das regelmäßig weitermachen können und dass auch Leute sich angesprochen fühlen und vielleicht auch, wenn wir nach Themen fragen und so, einfach mal ein bisschen was reinstreuen. Ich habe tatsächlich ein paar Themenvorschläge bekommen. Nicht alle damit, alle hatten davon was mit Rassismus zu tun. Es ging mehr so um, ja, können wir über Drogen sprechen und so. Nee, Leute, nee. Das ist nicht aber unser Ding. Okay, das ist nicht unser Ding. Vielleicht ein andermal.
Aber ist auch ein Issue.
Auf jeden Fall.
Aber ich weiß voll nicht, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann relativ wenig über Drogen berichten. Das ist so ein bisschen das Ding.
Ja, über Drogen an sich auch nicht so viel tatsächlich, aber ich glaube, also, naja, egal. Wir haben
ja. Bevor wir wieder eine Flasche aufmachen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ich hab mal so ein Bier getrunken cool. Und seitdem weiß ich, wie sich Alkoholiker fühlen.
Ja, richtig. Oh, das ist voll der gute Vergleich. Nur halt fast voll. Schon zu tief
geht. Nur halt scheiße.
Naja, also wie gesagt, ich find's schön, dass wir wieder da sind und ich finde es schön, wenn wir weitermachen. An alle Zuhörer da draußen, schickt das an eure Mama, euren Papa und eure besten Freunde, die sollen sich das anhören. Auch wenn ihr keine Lust
habt. Unser Main Ding jetzt, was wir am Ende sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Muss. Ich habe auch Leute, die mir jetzt sagen, ja, ich habe immer noch nicht geschafft, mir die und die Folge anzuhören und immer noch nicht. Ich habe auch keine Lust, die zu zwingen, ne? Aber
wenn ihr einen Verzug geratet, so ist euer Ding. Irgendwann wird es ein ganz schön langer Tag.
Ja, da müsst ihr den ganzen Tag darüber nachdenken. Und vielleicht verändert das ja was zu euch, wie es bei Janine Kunze der Fall war. Und
gleich in ihre DMs und frag, ob sie nächstes Mal dabei ist.
Ja, Mann. Ach ja, genau. Okay. Also, wie gesagt, ich bleibe hoffnungsvoll und ihr auch. Ich habe das schon richtig verstanden. Wir machen in unserem Kosmos so viel, wie wir können und hoffen, dass es dann in anderen Kosmen Wellen schlägt.
Yes.
So schon wieder. Schön. Alles klar. Namaste. Und,
oh mein Gott. Direkt das nächste rausgehauen. Ciao.
Und wir fällen aus mit einem Beat von dem Bruder Kwaku. Ciao, ciao.
Yes. Haut rein, Leute. Ciao.